Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Meine Chancen darauf, britischer Premier zu werden, stehen in etwa so gut wie die, Elvis auf dem Mars zu finden oder als Olive wiedergeboren zu werden. Für solche Bonbons ist Boris Johnson seit jeher bekannt. Nun ist der so lange angeblich von ihm als unwahrscheinlich betrachtete Fall eingetreten. Boris Johnson oder Außenminister Jeremy Hunt, zwischen diesen beiden Kandidaten hatten die rund 160.000 Mitglieder der konservativen Tories zu entscheiden. Bei der Urabstimmung über die Frage, wer neuer Parteichef und Nachfolger von Theresa May als Premierminister werden soll. Um 13 Uhr gab eine Parteifunktionärin das Ergebnis dann bekannt.
Jeremy Hunt 46.656, Boris Johnson 92.153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist.
Boris Johnson gab sich als fairer Verlierer, zollte seinem Konkurrenten Respekt. Seinen Dank an Theresa May für ihren außerordentlichen Einsatz für Partei und Land dürfte allerdings für den einen oder anderen wohl einen etwas faden Beigeschmack gehabt haben.
Above all, I want to thank our outgoing leader, Theresa May, for her extraordinary service to this party and to this country. It was a privilege.
Es sei ein Privileg gewesen, Theresa May als Minister zu dienen, sagte der, der keine Gelegenheit ausgelassen hatte, ihr das Leben schwer zu machen. Boris Johnson ist also neuer Parteichef der Tories. Morgen wird er zum nächsten Premierminister ernannt. Thema gleich hier in den Informationen am Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Dirk-Oliver Heckmann. Einen guten Abend. Die weiteren Themen. Südkoreas Luftwaffe gibt Warnschüsse gegen ein russisches Militärflugzeug ab. Und Schüsse auf einen Eritreer in Wächtersheim in Südhessen. Die Strafverfolgungsbehörden gehen von einer rassistisch motivierten Tat aus. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel »Ein Tarif für bessere Pflege und wer ihn bezahlt«. Boris Johnson ist also der neue starke Mann in Großbritannien. Heute wurde sein erwarteter Sieg bei der innerparteilichen Urabstimmung vermeldet. Morgen dann die Amtsübergabe in Downing Street No. 10. Die scheidende Premierministerin Theresa May sicherte Johnson ihre volle Unterstützung zu. Johnson selbst kündigte in seiner Dankesrede an, er wolle das Land wieder zusammenführen. Rolf Billmann.
92.153 Stimmen für Boris Johnson, 46.656 Stimmen für seinen Konkurrenten Jeremy Hunt. Und das bei einer Wahlbeteiligung von mehr als 87%. Die Tories haben sich ganz klar und völlig eindeutig für Johnson als Parteichef und als neuen Premierminister entschieden. Und damit kommt ein Mann an die Macht, der vor allem eines versprochen hat, den Brexit. Und zwar bis spätestens 31. Oktober, entweder bei besseren Bedingungen als denen, die Theresa May mit der EU vereinbart hatte, oder ganz ohne Abkommen. Das wird nicht einfach, das weiß er selber, zumal das Land in der Brexit-Frage nach wie vor ziemlich gespalten ist.
Wir müssen zwei einander widersprechende Instinkte miteinander vereinbaren. Zum einen das Verlangen nach Freundschaft, Freihandel und gemeinsamer Sicherheit von Großbritannien und unseren Partnern. Und zum anderen das Verlangen nach demokratischer Selbstbestimmung in diesem Land.
Doch Johnson besteht darauf, er kann das schaffen. Voller Energie und Optimismus zeigte er sich seinen Parteifreunden in der Halle und dem Rest des Landes am Fernseher. Gerade heute Morgen noch habe er in der Zeitung gelesen, wie fürchterlich alles angeblich sei.
Nie sei ein neuer Premier mit dermaßen entmutigenden Umständen konfrontiert gewesen, lese ich da. Aber wenn ich euch dann sehe, dann frage ich mich, seht ihr entmutigt aus? Seid ihr entmutigt? Kein bisschen. Wir wissen, dass wir es tun können und wir wissen, dass wir es tun werden.
Wie genau er das schaffen will, ist unklar. Klar aber ist, er will das Land mitreißen.
Wir werden das Land unter Strom setzen. Wir werden den Brexit bis zum 31. Oktober schaffen und alle Chancen nutzen, die das mit sich bringt. Wir werden wieder an uns selber glauben und wie ein schlafender Riese die Fesseln von Selbstzweifeln und negativer Stimmung abwerfen.
Doch natürlich dauerte es nicht lange, bis sich die Opposition zu Wort meldete und einen ganz anderen Blick auf die Dinge bot. Labour-Parteichef Corbyn ließ mitteilen,
Boris Johnson hat die Unterstützung von weniger als 100.000 nicht repräsentativen Mitgliedern der konservativen Partei gewonnen, indem er Steuererleichterungen für die Reichsten versprochen hat, sich als Freund der Banker gibt und auf einen schädlichen No-Deal-Brexit hinarbeitet. Aber er hat nicht die Unterstützung dieses Landes.
Das ändert aber nichts daran, dass Boris Johnson trotzdem morgen zum neuen britischen Premier werden wird. Mit der noch Premierministerin Theresa May hat die Partei erkennbar abgeschlossen. Es gab zwar noch aus der Fraktion die Bitte, den neuen Regierungschef besser zu behandeln als sie.
If I could make one plea, can we be kinder to the next Prime Minister than we've been to the current Prime Minister?
Aber viel mehr kam dann auch nicht mehr. Johnson raffte sich gerade noch dazu auf, ihr zu danken für ihre Arbeit, was nur noch einen eher pflichtbewussten Applaus hervorrief. Dann war das Kapitel May bei den Konservativen abgehakt. Boris Johnson blickt nach vorne, nicht zurück.
The campaign is over and the work begins.
Großbritannien werde zum 31. Oktober aus der EU austreten, zur Not auch ohne Austrittsvertrag. Das hat Boris Johnson wieder und immer wieder klar gemacht. In Brüssel dürfte man sich bereits auf eine härtere Gangart einstellen. Einer jedenfalls ist hochzufrieden, US-Präsident Donald Trump. Er twitterte: Glückwunsch an Boris Johnson, er wird großartig sein. In Brüssel ist man da zurückhaltender. Die gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei ihrem Antrittsbesuch in Paris, man müsse mit Johnson viele verschiedene und schwierige Probleme zusammen angehen. Paul Vorreiter hat weitere Reaktionen gesammelt.
Es ist eine Mischung aus professioneller Gelassenheit und Sorge vor dem Unbekannten, wie in Brüssel auf Boris Johnson als künftigen britischen Premier reagiert wird. Dabei ist immer wieder ein Satz zu hören. An der Sachlage rund um das Brexit-Austrittsabkommen habe sich auch mit dem Personalwechsel nichts geändert. EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans heute Mittag, wenige Minuten vor Bekanntgabe des Ergebnisses.
The United Kingdom reached an agreement with the European Union and the European Union will stick to that agreement. And we will hear what the new Prime Minister has to say when he comes to Brussels.
Man wolle sich also anhören, was Boris Johnson zu sagen hat. Doch die rote Linie ist klar. Das Austrittsabkommen neu zu verhandeln, um etwa nach Alternativen zu der Auffanglösung für Nordirland zu suchen, dem sogenannten Backstop, das soll es nicht geben. EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier twitterte, er freue sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit und die Ratifizierung des bestehenden Scheidungsvertrags, um einen geordneten Austritt zu schaffen. Im Gespräch mit der BBC stellte er erneut klar,
this document is the only way to leave the EU in an orderly manner.
Damit stellt sich die Frage, welche Spielräume sich überhaupt für die Gespräche mit Johnson ergeben. Brüssel hat sich lediglich bereit erklärt, die politische Erklärung nachzubessern, die die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU skizziert. Am rechtlich nicht bindenden Dokument zu arbeiten, das dürfte Johnson allerdings nicht genügen. Sollte er sich in dieser Verhandlungssackgasse dann doch wie angedeutet zu einem No-Deal-Brexit entschließen, dann wäre auch die Diskussionsgrundlage über die zukünftigen Beziehungen eine andere. Das könnte auch eine Eiszeit in der Zusammenarbeit einleiten, in der sich die EU auf ihre Top 3 Prioritäten zurückzieht, die Rechte der EU-Bürger schützen, das Scheidungsgeld aus London eintreiben und das irische Karfreitagsabkommen am Leben halten. Noch streckt Brüssel allerdings die Hand aus.
Die nachvollziehbaren Punkte in der britischen Debatte gehören aus meiner Sicht in die Debatte über die Erklärung über unsere künftigen Beziehungen. Und dort hat Ursula von der Leyen ja auch deutlich gemacht, dass sie gerne bereit ist, auf neue britische Vorschläge hinzuhören,
sagt der CDU-Europaabgeordnete David McAllister. Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ebenso in Aussicht gestellt, den Brexit-Termin Ende Oktober zu verschieben, vorausgesetzt, es liegen gute Gründe vor. Die könnten möglicherweise mit Neuwahlen oder einem weiteren Referendum über den Brexit begründet werden. Jens Geier, Chef der Europa-SPD, sieht darin,
es ist ein politisches Signal, die Tür offen zu halten. Aber das hat dann natürlich auch Konsequenzen, zum Beispiel, dass es wieder einen britischen Kommissar geben müsste, der am 1.11. die Arbeit aufnimmt, der dann aber auch vorher sich mal einem Anhörungsverfahren im EP stellt. Also da laufen jetzt auch einfach mal Fristen ab. Da kann man vieles nachholen, aber irgendwann ist auch mal Schluss.
Der Druck, sich klar zu positionieren, steigt also. Bis Boris Johnson konkret wird, heißt es in Brüssel zunächst abwarten. Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments und SPD-Politikerin mit britischen Wurzeln, sieht in der Wahl Johnsons auch
vielleicht eine Chance, weil Boris Johnson so unberechenbar, dass er vielleicht der Einzige ist, dem es gelingt, dem britischen Volk am Ende was zu vermitteln, was bisher niemandem gelungen ist zu vermitteln. Zum Beispiel, dass es jetzt eben doch so sein muss mit diesem Abkommen oder vielleicht auch ein zweites Referendum ankündigt.
Das könnte eine überraschende Wendung sein. Ob sie eintritt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.
Boris Johnson wird also nächster Premierminister des Vereinigten Königreichs und damit eine äußerst schillernde Persönlichkeit. Jens-Peter Marquardt mit einem Porträt.
June the 24th is Independence Day.
Independence Day.
Viele sagen, Boris Johnson habe am 24. Juni 2016 den Ausschlag für den Brexit gegeben. Er allein habe mindestens 10% der Wähler dazu gebracht, beim EU-Referendum für den Austritt zu stimmen. Vor allem, um seinen Rivalen David Cameron aus dem Amt zu drängen und selber Premierminister zu werden. Nach dem Referendum und Camerons Rücktritt war das noch schiefgegangen. Seine Ambitionen hatte er ohnehin immer mit den Worten heruntergeredet. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Premierminister werde, sei kaum höher als das Risiko, von einer Frisbee-Scheibe enthauptet zu werden.
Everybody who studies British politics knows my realistic chances of becoming Prime Minister are only slightly better than my chances of being decapitated by a Frisbee.
Zwar war der bullige Ex-Bürgermeister von London bei den Parteimitgliedern schon immer sehr beliebt. Auf Parteitagen rockte der verwuschelte Blondschopf regelmäßig die Halle. Doch in der Fraktion hatte er lange Zeit zu viele Gegner. Sie sahen in ihm einen Bruder Leichtfuß, dem man lieber kein wichtiges Amt anvertrauen sollte.
Well, he's the life and soul of the party. But he's not the man you want driving you home at the end of the evening.
Boris ist das Leben und die Seele jeder Party, aber nicht der Mann, von dem man am Ende des Abends nach Hause gefahren werden möchte, so 2016 die konservative Ministerin Amber Rudd. Johnson hat es mit der Wahrheit nie so genau genommen. Als junger Korrespondent der Times in Brüssel schüttete er regelmäßig Gift und Galle über der EU-Bürokratie aus. Die Zeitung schmiss ihn dann allerdings raus, weil viele Zitate, mit denen er seine Artikel aufpeppte, frei erfunden waren. Vor dem Referendum versprach die Aufschrift auf dem roten Bus, mit dem Johnson durchs Land fuhr, man könne 350 Millionen Pfund pro Woche durch den Austritt aus der EU sparen und stattdessen in britische Krankenhäuser investieren. Die Zahl stimmte nicht. Trotzdem holte Theresa May den Undiplomaten und Unruhestifter als Außenminister ins Kabinett. Sie wollte ihn dadurch in die Kabinettsdisziplin einbinden, was nicht wirklich gelang. Johnson ließ auf diplomatischem Parkett so gut wie kein Fettnäpfchen aus. Vor einem Jahr trat er als Außenminister zurück, weil er beim Brexit einen härteren Schnitt mit der EU wollte als die Premierministerin. Jetzt aber ist er der Hoffnungsträger der Konservativen, die verzweifelt sind, weil ihre Partei bei der Wahl zum EU-Parlament nur noch 9% bekam und die Wähler in Scharen zur gerade erst gegründeten Brexit-Partei von Nigel Farage überliefen. Johnson verspricht jedenfalls, härter als Theresa May aufzutreten, den Brexit endlich abzuliefern und die konservative Partei vor dem Untergang zu retten.
If I get in, we'll come out deal or no deal on yeah. October the 31st.
Good man, good man.
We'll do that.
Thank you very much.
Would that make you come back and vote conservative again?
Yes.
That's the spirit.
Wenn ich Premierminister bin, werden wir die EU am 31. Oktober verlassen, mit oder ohne Abkommen, kündigte Johnson in dem Werbevideo an, mit dem er innerparteilich auf Stimmenfang ging. Schauen wir mal. Boris Johnson ist bekannt dafür, dass er seine politischen Pläne auch gern mal ändert. Aber immerhin strahlt er Zuversicht und Tatkraft aus. Genau danach lechzen jetzt die verzweifelten Tories.
Now is the time for us to believe in ourselves and what we can do.
Soweit Jens-Peter Marquardt mit einem Porträt über Boris Johnson. Und damit zu unserem nächsten Thema. Im Moment, da scheint an verschiedenen Orten der Welt nicht viel zu fehlen, bis es zu einem militärischen Konflikt kommt. In der Straße von Hormuz ist die Lage extrem angespannt. Jetzt kam es nach Angaben der südkoreanischen Regierung zu einer Luftraumverletzung durch ein russisches Militärflugzeug und zwei chinesische Begleiter. Bernd Muschborowska.
Hunderte Warnschüsse hat die südkoreanische Luftwaffe nach eigenen Angaben abgefeuert, nachdem ein russisches Militärflugzeug am frühen Morgen offenbar in den Luftraum Südkoreas eingedrungen ist. Es sei das erste Mal gewesen, dass eine russische Militärmaschine den Luftraum verletzt habe, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Seoul. Es habe sich um ein Aufklärungsflugzeug und zwei Kampfjets gehandelt, hieß es. Außerdem hätten zwei chinesische Militärflugzeuge den Bereich durchflogen, sagte der Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums Kim In-chul bei einer Pressekonferenz. Heute Morgen sind drei russische Militärflugzeuge und zwei chinesische Jets in unsere Luftverteidigungsidentifikationszone Kadis eingedrungen. Eines der russischen Flugzeuge hat dann noch bei der Insel Dokdo unseren Luftraum verletzt. Die Botschafter der beiden Länder wurden ins Außenministerium einbestellt, damit wir gegen diese Vorfälle protestieren können und sie dazu drängen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Unter dem Blitzlichtgewitter zahlreicher Journalisten kamen die Diplomaten zum Außenministerium in Seoul. Chinas Militärattaché Du Nongji wies die Vorwürfe Südkoreas zurück. Die Pufferzone Kadis gehöre schließlich nicht zum Luftraum Südkoreas.
Air recognition area is not airspace. Okay?
Die koreanische Luftverteidigungsidentifikationszone Kadis ist nicht Teil des Hoheitsgebietes, stellt aber einen Puffer gegen unberechtigtes Eindringen in den Luftraum dar. Auch andere Staaten haben eine solche Pufferzone ausgewiesen, darunter die USA, China und Großbritannien sowie Indien und Pakistan. Die Nachbarstaaten reagierten mit Sorge auf die Entwicklung, insbesondere Japan, das ebenfalls Ansprüche auf die Insel Dokdo erhebt. Auch aus Moskau gab es Reaktionen. Das russische Verteidigungsministerium wies der Nachrichtenagentur RIA zufolge die Vorwürfe zurück. Russische Militärmaschinen hätten den Luftraum Südkoreas gar nicht verletzt. Vielmehr hätten südkoreanische Flugzeuge gefährliche Flugmanöver unternommen und damit die russische Maschine in Bedrängnis gebracht. Außerdem sei es nicht das erste Mal gewesen, dass südkoreanische Piloten ein russisches Militärflugzeug über neutralen Gewässern behindert hätten.
Eine Koalition der Hilfsbereiten wollen Außenminister Heiko Maas und Frankreichs Präsident Macron schmieden und hatten deshalb gestern nach Paris eingeladen. Nach Angaben Macrons begrüßten 14 Länder die Idee, allerdings wollen bisher nur 8 Länder bei der freiwilligen Verteilung von aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen konkret mitmachen. Einer hat unterdessen klargemacht, dass mit seiner Unterstützung nicht zu rechnen ist, der italienische Außenminister Salvini. Mehr dazu von Jörg Seiselberg.
Für die Regierung in Rom ist die Pariser Vereinbarung ein Flop. Innenminister Salvini machte deutlich, dass er die von 14 EU-Staaten gestern vorgeschlagene Lösung zur Verteilung von Bootsflüchtlingen ablehnt. Der Führer der Rechten Lega kritisiert, die auf Initiative Frankreichs und Deutschlands zustande gekommene Vereinbarung sehe vor, dass Schiffe mit geretteten Flüchtlingen auf dem Mittelmeer zunächst in Italien oder Malta anlegen sollen, um dann in andere EU-Länder weiterverteilt zu werden. Dies bedeutet in der Praxis, so Salvini, dass Italien weiter das Flüchtlingslager Europas sei. Die Regierung in Rom hatte das Treffen gestern in Paris boykottiert. Salvini bemängelt, Macron habe nicht die Aufgabe, europäische Lösungen zu inszenieren. Dies liege in den Händen der finnischen Ratspräsidentschaft. Salvini wörtlich, wenn Macron über Migration diskutieren will, solle er nach Rom kommen. Italiens Regierung nehme, so der Führer der Rechten Lega, von niemandem Befehle entgegen. Rom verlangt, dass Schiffe mit geretteten Migranten und Flüchtlingen an Bord unter anderem auch in Frankreich anlegen.
Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Pedro Sanchez, sie verfügen über 123 Stimmen im spanischen Parlament. Gerade einmal eine Stimme mehr erhielt Sanchez heute bei seiner geplanten Wiederwahl. Das ist weit von der erforderlichen absoluten Mehrheit entfernt. Sanchez muss deshalb am Donnerstag einen zweiten Anlauf wagen. Oliver Neuroth berichtet.
Nur Sanchez' eigene Partei, die Sozialdemokratische, stimmte für ihn. Außerdem ein Abgeordneter einer Regionalpartei aus Kantabrien in Nordspanien. Sanchez bekam damit 124 Stimmen. Nötig gewesen wären mindestens 176. Sogar die Partei, mit der Sanchez eine Koalitionsregierung plant, die Linkspartei Podemos, stimmte nicht mit Ja, sie enthielt sich. Der Hintergrund ist ein Streit über die mögliche Regierungsbeteiligung von Podemos. Die Linkspartei möchte andere Ministerposten, als die Sozialdemokraten ihr geben wollen. Morgen trifft sich die Spitze der Sozialdemokraten ein weiteres Mal, um über ein neues Angebot an Podemos zu beraten. Sanchez' Plan sieht vor, dass Podemos beim zweiten Wahlgang am Donnerstag für ihn stimmt. Da bei dieser Runde die einfache Mehrheit reicht, also mehr Ja- als Nein-Stimmen, könnte Sanchez durchkommen. Allerdings scheinen die Gräben zwischen Podemos und den Sozialdemokraten tief zu sein. Podemos-Chef Iglesias sagte, seine Partei sei in einer Koalitionsregierung nicht nur Dekoration. Sanchez dagegen will der Linkspartei möglichst wenige Zugeständnisse machen.
Im südhessischen Wächtersbach, so heißt die Stadt korrekt, da hat sich gestern ein Vorfall ereignet, der für Bestürzung und Empörung auslöste. Ein 55 Jahre alter Deutscher schoss auf einen 26-jährigen Eritreer, der nach einer Notoperation wohl nur deshalb überlebte, weil Passanten sofort den Notarzt riefen. Heute gab die Polizei bekannt, dass der Täter, der sich anschließend selbst tötete, wohl aus rassistischen Motiven heraus handelte. Uns zugeschaltet ist uns der Kollege Ludger Fittkau, live aus Wächtersbach. Herr Fittkau, welche Erkenntnisse haben denn die Behörden über den Schützen?
Die Behörden haben die Erkenntnisse, dass dieser Mann viele Waffen hatte. In seinem Auto hatte er Waffen. Mit diesem Auto ist er hier in dieses Gewerbegebiet in Wächtersbach gefahren. So ein typisches Gewerbegebiet mit Baumärkten und Gartencenter entlang der Bahnlinie Fulda-Frankfurt. Er ist hier reingefahren, weil er hier vermutete, eben Ausländer, Menschen treffen zu können, die er dann töten könnte oder zumindest einen Menschen. Und er hat dann gezielt aus seinem Auto mit einer dieser Waffen geschossen, mit einem 8 mm Kaliber, hat den Mann in die Brust getroffen. Es musste eine Notoperation geben und jetzt ist er möglicherweise über den Berg. Das ist die aktuelle Information. Der Mann ist dann von hier aus wieder weggefahren in seinen Heimatort, 6 Kilometer weiter, hat möglicherweise in einer Kneipe noch gebrüstet, mit seiner Tat gebrüstet. Das sagt der Hessische Rundfunk. Auch vorher hat der wohl in dieser Kneipe davon gesprochen, ich gehe jetzt Flüchtlinge töten, ist er wieder zurückgefahren und hat sich dann in seinem Heimatort hier 6 Kilometer entfernt in seinem Auto mit einer anderen Waffe erschossen.
Was weiß man noch über den Mann?
Er handelt klar aus rassistischen Motiven. Da gibt es Hinweise aus einem Abschiedsbrief möglicherweise. Da hat die Staatsanwaltschaft Details nicht verraten, aber sie haben aus diesem Abschiedsbrief offenbar und auch aus einer Hausdurchsuchung in seinem Ort geschlossen, dass der Mann aus rassistischen Motiven gehandelt hat. Und deswegen gibt es hier auch in einer halben Stunde eine Mahnwache gegen Rassismus. Sofort haben hier die Stadt Wächtersbach und Kirchen aufgerufen, dass sich die Menschen versammeln werden. Ich stehe hier in einer Absperrung, wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Jetzt kommen die Menschen und zusammen zur Mahnwache, die um 19 Uhr beginnt.
Wie groß wird die Beteiligung da so sein? Was zeichnet sich da ab?
Ich gehe davon aus, dass es eine große Beteiligung sein wird, denn hier gibt es eine große auch türkische Gemeinschaft. Hier in der Nähe ist auch eine Moschee. Die Moschee ist bekannt geworden vor 5 Jahren, weil hier die Trauerfeier für die Lehramtsstudentin Tuce Albayrak stattgefunden hat, unter großer Öffentlichkeit mit mehreren tausend Menschen. Tuce Albayrak war ja nach einer Auseinandersetzung in einem McDonald's-Restaurant in Offenbach zu Tode gekommen, durch einen Schlag, durch eine Körperverletzung. Und man hat sich hier von ihr verabschiedet. Das heißt, viele türkische Mitbürger werden kommen. Ich sehe auch schon Menschen hier über diese Brücke gehen. Ich gehe davon aus, es werden keine Tausende sein, aber sicher einige hundert.
Der Schütze hat ja eine Moschee als Tatort ausgewählt. Das ist eine Wahl, die wohl nicht zufällig erfolgte.
Naja, es war in der Nähe der Moschee. Er hat offenbar, so sagt die Staatsanwaltschaft, gezielt Menschen mit anderer Haut, mit fremder Hautfarbe gesucht. Also ein klassisches rassistisches Motiv. Ob er jetzt diesen jungen Eritreer ausgesucht hat, hier sind offenbar auch einige Eritreer, ist vielleicht eine Flüchtlingsunterkunft in der Nähe, aber eben auch die Moschee. Also die Staatsanwaltschaft ist da noch etwas vage in der Aussage, aber sie spricht ganz klar von rassistischen Motiven.
Live aus Wächtersbach war das mein Kollege Ludger Fittgau. Schönen Dank dorthin. Die Zeit, sie drängt, allerdings drängt sie schon seit geraumer Zeit. Zu den wichtigsten Aufgaben der Bundesregierung gehört es deshalb, nach der Sommerpause sich auf ein Klimaschutzgesetz zu einigen. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat jetzt Forderungen dazu in den Raum gestellt. Mehr dazu von Barbara Schmidt-Matern.
In der Debatte um einen CO2-Preis auf Benzin und Heizöl stellt Bayerns Ministerpräsident jetzt Bedingungen. Einer Verteuerung klimaschädlicher Brennstoffe werde er, Söder, nur zustimmen, wenn im Gegenzug die Kfz-Steuer gesenkt und die Pendlerpauschale erhöht werde, sagte der CSU-Chef der Deutschen Presseagentur. Und schon im Frühjahr hatte Söder erklärt:
Wir haben in den letzten 20 Jahren die Strompreise zwar verdoppelt, wir haben aber gleichzeitig bei CO2 keinen wirklichen Schritt nach vorne gebracht, was die Reduktion bringt. Eine im Prinzip grüne industrielle Revolution bräuchte es mit neuen Technologien, um wirklich eine große Einsparung von CO2 zu erreichen.
Aber eben ohne die autofahrenden Bürger allzu sehr zu belasten, findet Söder. Die gleiche Sorge treibt auch Svenja Schulze um. Ganz Sozialdemokratin will die Bundesumweltministerin allerdings nicht pauschal die Autofahrer entlasten, sondern mittels einer Klimaprämie vor allem ärmeren Bevölkerungsgruppen einen Ausgleich zahlen.
Moderat belastet würden hingegen ein- und zwei Personenhaushalte aus den oberen Einkommensgruppen, also aus den Einkommensgruppen, die sich das auch leisten können.
Ob Klimaprämie oder eine Ausweitung der Pendlerpauschale, beim Thema CO2-Preis geht es in der schwarz-roten Koalition in Berlin momentan zu wie beim Ping-Pong-Spiel. Erst am 20. September will die Bundesregierung ein Gesamtpaket für mehr Klimaschutz verabschieden. Den Grünen, die im Bundestag auf der Oppositionsbank sitzen, dauert das alles zu lange. Außerdem hält ihre Abgeordnete Daniela Wagner von Markus Söders Plänen nichts.
Pendlerpauschale ausweiten halte ich für grundsätzlich falsch, weil die Pendlerpauschale ist eine einzige Zersiedelungspauschale. Sozialer Ausgleich muss aus meiner Sicht in anderen sozialen Kernbereichen stattfinden.
Auch die FDP lehnt die Überlegungen aus Bayern für eine Entlastung der Autofahrer ab. Oliver Luksic, Mitglied der Bundestagsfraktion, fordert stattdessen die Ausweitung des europäischen Emissionshandels. Neue Steuern seien hingegen Murks, meint Luksic.
Das ist ja linke Tasche, rechte Tasche. Also am Ende des Tages führt es am Schluss doch immer zu weiteren Belastungen. Der Staat hat ja bisher noch nie irgendwo eine Steuer mal abgeschafft, die er mal eingeführt hat.
Die Grünen gehen unterdessen bereits einen Schritt weiter. In einem neuen Papier schlägt die Bundestagsfraktion vor, Fahrscheine für die Bahn deutlich billiger zu machen und Inlandsflüge im Gegenzug zu verteuern. Konkret schlägt die Grünen-Abgeordnete unter anderem eine Senkung der Stromsteuer sowie der Mehrwertsteuer für Bahntickets vor. Der Bund soll 3 Milliarden Euro zusätzlich in das Schienennetz investieren, finanziert unter anderem durch die CO2-Abgabe und durch eine neue Kerosinsteuer. Sie soll zunächst nur in Deutschland für Inlandsflüge, später auch in der gesamten Europäischen Union eingeführt werden, so schwebt es den Grünen vor. Die Bundesregierung reagierte zunächst nicht auf die Vorschläge, doch die Debatte um mehr Geld für die Bahn wird nach der Sommerpause an Fahrt aufnehmen.
Der erwähnte Markus Söder traf sich heute in Meersburg am Bodensee mit seinem Amtskollegen Winfried Kretschmann. Der Anlass: eine gemeinsame Kabinettssitzung. Wie das Treffen der ungleichen Partner verlaufen ist, das weiß Thomas Wagner.
Es ist auch deswegen was Besonderes. Baden-Württemberg hat die einzige grün-schwarze Regierung. Und wir haben die weltweit einzige CSU-Freiwählerregierung. Ja.
Baden-Württemberg und Bayern sind die Lokomotiven in der Wirtschaft, in der Wissenschaft.
Da sitzen sie nun wie zwei gute Kumpels, die sich zum Sommerausflug im neuen Schloss zu Meersburg am Bodensee getroffen haben und sich in vielen Punkten einig sind. Bayerns CSU-Regierungschef Markus Söder und Baden-Württembergs grüner Regierungschef Winfried Kretschmann. Zumindest an diesem Tag spielen die unterschiedlichen Parteifarben keine Rolle. Vielmehr sehen beide Regierungschefs Anlass genug, zukünftig näher zusammenzurücken, um gemeinsame Interessen besser zu vertreten, als sogenannte Südschiene. Beispiel die Digitalisierung. Sowohl Bayern als auch Baden-Württemberg gelten als Hightech-Regionen. Nur im internationalen Wettbewerb müsse gerade der Prozess der Digitalisierung viel stärker vorangetrieben werden als bisher, so Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Die Bundesregierung hat letztes Jahr im November die nationale KI-Strategie verabschiedet. Umgesetzt wurde davon leider bisher nicht viel. Baden-Württemberg und Bayern setzen erfolgreiche Strategien um. Wir konkurrieren nicht mit Mecklenburg-Vorpommern, sondern Silicon Valley, Singapur, China, Japan, das müssen wir im Blick haben.
Bayern und Baden-Württemberg wollen zudem die Elektromobilität voranbringen durch den viel schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur. Und Stichwort Elektroautos. Die Vergabe der bundesweit ersten Batteriezellenfabrik für Forschungszwecke nach Münster halten beide Ministerpräsidenten schlichtweg für falsch.
Hier geht es nicht nur um eine Art Standortärgernis nach dem Motto, im Wettbewerb haben andere was bekommen. Mal abgesehen davon, dass bis heute die Entscheidung für Münster nicht nachvollziehbar ist. Ist es auch auf Dauer kein Effekt für Deutschland, wenn, wie angesprochen, das Thema Cluster ausgeblendet wird?
Und das bedeutet, die großen Automobilcluster, nämlich die Premiumhersteller und die vielen großen Zulieferer, befinden sich eben in Bayern und Baden-Württemberg. Und wenn auch an der Standortentscheidung für Münster wohl nichts mehr zu rütteln sei, so müssten doch die bestehenden bayerischen und baden-württembergischen Batterieforschungseinrichtungen nun mit Bundesmitteln entscheidend gestärkt werden.
Deswegen ist unser Ziel tatsächlich, mindestens 100 Millionen pro Land vom Bund dafür zu bekommen, um diese Forschung voranzubringen.
Schließlich liegt beiden, Söder und Kretschmann, ein Anliegen besonders am Herzen. Die föderale Struktur müsse gestärkt und die Tendenz der Kompetenzverlagerung auf den Bund gegen üppige Abschlagszahlungen gestoppt werden. Fazit: mit der Südschiene, die Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam bilden, müsse man auch in Zukunft rechnen, so Winfried Kretschmann.
Und ich glaube, es ist im Interesse der gesamten Republik, wenn die Südschiene sich committet, wenn sie gestärkt wird, damit wir im globalen Wettbewerb uns behaupten können. Das war, glaube ich, der Grundsound unserer heutigen erfolgreichen Kabinettssitzung.
Der frühere chinesische Regierungschef Li Peng ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Benjamin Eisel.
Li war rund 10 Jahre lang Ministerpräsident der Volksrepublik China. In seine Amtszeit fiel auch das Massaker rund um den Pekinger Tiananmen-Platz. Im Mai 1989 verhängte Li das Kriegsrecht, was letztendlich zur Niederschlagung der Studentenproteste führte. Sein hartes Vorgehen bezeichnete Li Peng später als notwendig. Seine Rolle bei der Niederschlagung der Proteste brachte ihm auch den Beinamen der Schlächter von Peking ein. Die chinesische Volksbefreiungsarmee war in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen Studenten und andere Protestierende vorgegangen, die auf dem Tiananmenplatz für mehr Demokratie demonstrierten. Hunderte, nach einigen Schätzungen sogar mehr als 2000 Menschen wurden damals getötet.
Informationen von Benjamin Eisel zum Abschluss der Informationen am Abend. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend noch.